Das Hans-Bredow-Institut präsentiert
Bredowcast. Wir erforschen was mit Medien.
Hallo, herzlich willkommen zum Bredowcast. Mein Name ist Daniela Friedrich und mein Thema heute ist eines, das in den Medien, in der Politik, einfach überall in der Gesellschaft heiß diskutiert wird, nämlich die Legitimation des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Und mein Gast ist heute einer unserer beiden Direktoren, Professor Dr. Wolfgang Schulz. Ja, herzlich willkommen erstmal.
Hallo.
Hallo. Lass uns doch erstmal so ganz grundsätzlich über diese Debatte reden. Warum ist die Diskussion über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gerade so aktuell?
Also ich glaube, das hat mindestens zwei Gründe. Das eine ist, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk ja über Rundfunkbeiträge bezahlt wird, die fast alle von uns entrichten müssen. Und über die Anpassung dieser Beiträge ist dann regelmäßig zu verhandeln. Und da steht jetzt wieder eine Verhandlung an und die kann dazu führen, dass die Rundfunkbeiträge nicht stabil bleiben, sondern sich erhöhen. Und das führt natürlich in der Politik immer dazu, dass man sich die Frage stellt, kriegen wir das eigentlich durch? Wie wird das in den Parlamenten diskutiert? Besonders in Sachsen-Anhalt beispielsweise gibt es offenbar Hinweise darauf, dass das Parlament da Schwierigkeiten hat mit Beitragserhöhungen. Und wenn die nicht erhöht werden oder nur sehr gering erhöht werden, dann hat das natürlich strukturelle Folgen. Dann muss man möglicherweise die Anstalten in ihrer Struktur verändern. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist, dass vor allen Dingen die Verlage Probleme damit haben, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk im Online-Bereich sehr aktiv ist, weil sie da Konkurrenz zu ihren eigenen Online-Angeboten sehen. Da gibt es einige Klagen vor Gericht, aber da gibt es auch Lobbybemühungen der Presseverlage, dass die Länder hier den Aktivitäten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks stärkere Grenzen setzen.
Gut, also die Verlage und die Beiträge. Die Beiträge, das ist die GZ, oder? Das ist das, was
Oder das heißt jetzt, glaube ich, Beitragsservice, das, was früher GEZ hieß, aber okay. Im Prinzip ja. Also das sind die Zahlungsverpflichtungen, die man da hat, wenn man unter die Regelung fällt. Ja. Und das sind eigentlich alle, die in einem Haushalt leben und aber auch Unternehmen, die Betriebsstätten haben. Daran knüpft das an.
Ja. Das wurde ja gerade reformiert. Das ist bundesweit, oder? Betrifft das nur okay. Wolfgang nickt. Also früher hat man irgendwie pro Person bezahlt und heute zahlt man ein bisschen mehr, aber für den gesamten Haushalt und jeder muss das zahlen. Es gibt ja auch europäische Länder, habe ich in meiner Recherche gesehen, in denen der öffentlich-rechtliche Rundfunk ganz anders finanziert wird, nämlich einfach aus dem normalen Haushalt. Wäre das für Deutschland auch ein Modell?
Das ist eine ziemlich gute Frage, die immer wieder gestellt wird. Die klassische Antwort des Juristen, ich bin ja auch Jurist, ist nein, das geht in Deutschland nicht, weil man sagt, dass so die Staatsferne des öffentlich-rechtlichen Rundfunks nicht gewahrt ist. Und in Deutschland hat man ja nun sehr üble Erfahrungen gemacht in der Geschichte damit, dass Rundfunk als Propagandamittel missbraucht wird. Und deshalb ist man in Deutschland traditionell sehr sensibel damit abzusichern, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk nicht durch den Staat, vor allen Dingen die Regierung, instrumentalisiert werden kann. Und Finanzierungen, die jetzt direkt über die Steuern laufen, würden zumindest dem Parlament stärkeren Einfluss einräumen. Ich persönlich glaube, dass man das auch verfassungskonform lösen könnte mit Steuermodellen. Aber das steht im Augenblick, glaube ich, nicht zur Debatte. Und dementsprechend ist in Deutschland dieser Weg gewählt worden. In einigen anderen Ländern auch. Aber es gibt auch ganz andere Modelle, wie du völlig richtig sagst. Also steuerliche Finanzierung. Es gibt aber auch Länder, wo das mit der Stromrechnung als Anteil sozusagen mitverrechnet wird. Also es gibt die originellsten Möglichkeiten, das zu tun. Aber fast überall ist es so, dass fast alle Bürgerinnen und Bürger da in Anspruch genommen werden. Das ist also eine Art solidarische Finanzierung.
Du hast ja schon unsere Vergangenheit, die deutsche Vergangenheit gerade angesprochen, oder nach der sich dann zeitlich gesehen der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Deutschland gebildet hat oder gegründet wurde. Magst du einmal kurz zusammenfassen, was unser öffentlich-rechtlicher Rundfunk für einen geschichtlichen Hintergrund hat.
Ja, das kann ich gern machen. Vielleicht am Beispiel Norddeutschland, weil wir hier in Norddeutschland sitzen. Ich habe mir gerade neulich für einen Vortrag nochmal die Dokumente angeschaut. Und ganz interessant ist, dass wenn man das Amtsblatt der Militärregierung von 1949 schaut, da gibt es dann eine Verordnung Nummer 118. Und da wird der Nordwestdeutsche Rundfunk gegründet. Und schon da steht drin, was wir auch heute im Gesetz noch fast in gleicher Wortwahl haben, dass hier Nachrichten und Darbietungen unterhaltender, bildender und belehrender Art auftauchen sollen. Das würde man wahrscheinlich vor allen Dingen belehrend so heute nicht mehr formulieren. Aber so die Elemente des Auftrages, wie wir ihn heute auch verstehen, des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, findet man schon da. Und es gibt so ein paar Strukturmerkmale, die damals festgelegt wurden, die heute auch noch wichtig sind. Erwähnt hatte ich bereits die Staatsferne, dass man eben sagt, das ist ein der Gesellschaft verantwortlicher Rundfunk und nicht dem Staat, dass es eben einen solchen Auftrag gibt, wie ich ihn eben grob skizziert habe, dass wir das alle gemeinsam bezahlen, dass es eine gemeinwirtschaftliche Finanzierung gibt und die föderale Struktur, dass wir also nicht einen Bundesrundfunk haben, sondern dass das wird in der ARD sehr deutlich mit ihren einzelnen Anstalten, da die Bundesländer unterschiedliche Anstalten haben und auch dafür verantwortlich sind, die Länder, nicht der Bund, das Ganze zu organisieren. Das heißt also, alle Überlegungen, die wir im Augenblick haben, im Hinblick auf Reformen, wie wird der Auftrag zukünftig formuliert, das sind Aufgaben, die die Länder zu erledigen haben. Und da finden jetzt viele, viele Runden statt im Augenblick zwischen auch den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder darüber, wie das Rundfunksystem künftig gestaltet werden soll. Das sind so ein paar der Strukturmerkmale, die aus dieser Zeit stammen und bis heute sich durchhalten.
Und dann hat sich ja Anfang der 80er Jahre, glaube ich, das duale System durchgesetzt, was bedeutet, dass auch private Rundfunkanbieter den Markt gestürmt haben. Das hat sich durchgesetzt bis heute. Also wir haben die öffentlich-rechtlichen und die privaten. Und kann man darüber nachdenken, dass bestimmte Aufgaben, also ich habe mir jetzt hier gerade notiert von unterhaltend, bildend und belehrend sozusagen übertragen werden, also aufgegeben werden von den öffentlich-rechtlichen Anstalten, zum Beispiel die Unterhaltung für Sport zum Beispiel, kann man ja als reines Unterhaltungsangebot verstehen, wird aber trotzdem auf der ARD oft, also wird ja ausgestrahlt regelmäßig, verschiedene Sportveranstaltungen. Kann man sich das, wäre das eine Lösung? Also ich habe, das ist natürlich auch aus meiner Vorrecherche entstanden, ich habe hier das Subsidiaritätsprinzip gefunden, das ist ja auch ein juristischer Begriff, den ich auch nachgucken musste, unter denen das fällt. Ist das ein Thema gerade oder eigentlich eher nicht?
Das kommt ein bisschen darauf an, welche politische Haltung man dazu hat. Diese und was man jetzt genau unter Subsidiarität versteht, das ist ein alter Streit, das wird in Europa auch durchaus unterschiedlich gesehen. Ist sozusagen der öffentlich-rechtliche Rundfunk ein Lückenfüller, also das, was die Privaten aus wirtschaftlichen Gründen nicht machen, da hat der öffentlich-rechtliche Rundfunk seine Funktion, oder sieht man das anders? In Deutschland wird das traditionell anders gesehen, jedenfalls vom Bundesverfassungsgericht, das hier eine ganz starke Rolle bei der Gestaltung der Rundfunkordnung hatte. Und die Idee des Gerichtes ist eben nicht eine von Lückenfüllen, sondern ist eine von struktureller Diversifikation, wie das so genannt wird in unserer Zunft. Das bedeutet in einfachen Worten beschrieben, dass öffentlich-rechtliche und private sich durchaus publizistisch Konkurrenz machen. Es ist also nicht so, die einen sind auf dem Feld, die anderen auf dem Feld tätig. Mhm. Aber sie machen das eben auf unterschiedliche Weise. Und der private Rundfunk macht es mit der Orientierung an dem, was finanziell relevante Zielgruppen sind. Daraus entstehen möglicherweise Defizite, die gleicht der öffentlich-rechtliche Rundfunk strukturell aus, weil er eben darauf nicht angewiesen ist. Andersherum garantiert der private Rundfunk weitgehende Staatsferne, während der öffentlich-rechtliche Rundfunk zwar auch staatsfern organisiert ist, aber wie wir alle wissen, es doch eine größere Nähe zum Staat gibt. Der gestaltet gestellt den Auftrag aus. Vertreter des Staates sitzen auch immer noch, wenn auch mit nicht so vielen Vertreterinnen und Vertretern in den Aufsichtsgremien und so weiter. So gibt es also eine ganze Liste von sagen strukturellen Unterschieden. Und das Bundesverfassungsgericht sagt, für uns alle ist es optimal, für die Vielfalt und das Funktionieren öffentlicher Kommunikation ist es optimal, wenn wir beides haben und die sich publizistische Konkurrenz machen mit unterschiedlichen Logiken. Die einen mit einer privatwirtschaftlichen Logik, die anderen mit einer öffentlich-rechtlichen, gemeinwohlorientierten Logik.
In deinem Vortrag, den du eben schon angesprochen hast, da hast du dir auch angeschaut, welche Debatten gerade politisch geführt werden, oder?
Ja, das habe ich gemacht.
Genau, also sozusagen in den verschiedenen Bundesländern oder ist das wird das bundeslandübergreifend diskutiert?
Das wird bundeslandübergreifend diskutiert, aber die Bundesländer, das hatte ich ja schon angedeutet, mit dem Beispiel Sachsen-Anhalt, da gibt es aber durchaus andere, haben natürlich auch ihre eigenen politischen Vorstellungen, auch unterschiedliche Haltungen in der Bevölkerung, mit denen man da umgehen muss. Dementsprechend ist es zwar eine übergreifende Debatte, es gibt einen Rundfunkstaatsvertrag, in dem sind die übergreifenden Dinge allgemein für alle Bundesländer geregelt und da müssen sich alle Länder verständigen, wenn der geändert werden soll. Aber es gibt eben auch Länderbesonderheiten.
Und gibt es zwei Länder, die du gerade beispielhaft mal hervorheben kannst, die sehr unterschiedliche Positionen einnehmen zu dem Thema?
Das ist, also Sachsen-Anhalt kann man in der Tat sagen, spielt eine starke Rolle. Der zuständige Minister für die Rundfunkordnung in Sachsen-Anhalt hat vor kurzem sehr radikale Vorschläge gemacht, die im Prinzip darauf hinauslaufen, wenn ich ihn richtig verstehe, dass das, was wir jetzt als das Erste kennen, also das gemeinsame Programm, die gemeinsamen Angebote der unterschiedlichen ARD-Anstalten, dass man das künftig gar nicht mehr braucht, sondern dass sich die ARD-Anstalten auf das verständigen sollen, was in ihren jeweiligen Sendegebieten vorkommt. Ein Fenster der Regionen, glaube ich, hat er das genannt. Und dann soll nur noch das ZDF zuständig sein, dafür bundesweite Angebote zu machen. Das ist ein sehr, sehr radikaler Vorschlag, der, denke ich mal, mit Sicherheit im Länderkreis keine Mehrheit und schon gar keine Einstimmigkeit finden wird, keine einstimmige Zustimmung finden wird. Das ist also eine ziemlich extreme Position. Mir fällt jetzt eigentlich kein Land ein, das eine sehr extreme Gegenposition formuliert hat, aber es gibt sicher Länder, die hier stärker im Sinne des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und des Bestandes und der Entwicklungsgarantie des öffentlich-rechtlichen Rundfunks argumentieren. Da gehört typischerweise auch Hamburg eher dazu, auch Schleswig-Holstein eher. Aber das hängt natürlich auch immer von den politischen Entscheidungen dort ab, wie die Wahlen ausgegangen sind. Nordrhein-Westfalen beispielsweise war traditionell eigentlich ein Land, das sich im Länderkreis nach meinem Eindruck eher für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk stark gemacht hat und das jetzt nach dem Regierungswechsel tendenziell dem etwas kritischer gegenübersteht, nach meinem Eindruck jedenfalls.
Wir springen ja immer so zwischen den beiden Hauptthemen oder Hauptdiskussionspunkten, die ich jetzt so herausgehört habe. Einmal die Finanzierung und die Inhalte. So, das sind die beiden Punkte. Welcher der beiden ist denn eigentlich am strittigsten?
Die Dinge hängen zusammen notwendigerweise. Es hängt ja von den Inhalten ab oder von der Gestaltung der Inhalte ab, etwa wie stark das Verlage als Konkurrenz für ihre Online-Angebote begreifen. Und es hängt davon ab, wie viele Möglichkeiten der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat, hier Inhalte zu gestalten, davon, welche Beitragsmittel er zur Verfügung hat. Es wird im Augenblick sehr stark diskutiert, ob man das System verändert. Da gibt es einige Beiträge in der öffentlichen Diskussion, nämlich zu sagen, der öffentlich-rechtliche Rundfunk sollte einen bestimmten Betrag bekommen und dann weitgehend frei, aber natürlich mit prozeduralen Kontrollen, Gremienaufsicht und so weiter, entscheiden können, was er damit macht. Also ob er das stärker im Bereich Fernsehen, Hörfunk oder Online-Angebote steckt, um aus dem Dilemma herauszukommen, dass sich die Medienordnung oder Medienumfeld stark ändert. Wenn sich der öffentlich-rechtliche Rundfunk dem anpassen will, muss er auch dynamisch agieren. Und wenn er da jedes Mal darauf warten muss, dass der Gesetzgeber einen neuen Auftrag erteilt, dann ist das problematisch. Und mit einer solchen Budgetierung, wie man das nennt, könnte man auch das Problem lösen oder zu lösen versuchen, dass öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten Programme planen, die dann dazu führen, dass das Ganze immer teurer wird, das System immer teurer wird. Sondern man würde im Grundsatz sagen, das ist der Betrag, so viel kommt durch die Beiträge rein und mit dem könnt ihr jetzt natürlich im Rahmen eines breit definierten Auftrages das machen, was ihr für richtig haltet, damit die, wie es im Gesetz so schön heißt, kommunikativen Bedürfnisse der Gesellschaft erfüllt werden. Ob das eine Mehrheit findet bei den Ländern, kann ich im Augenblick noch schwer einschätzen, aber aus meiner Sicht hat das erhebliche Vorteile.
Die Frage wollte ich dir auch unbedingt stellen, vielleicht jetzt ein guter Zeitpunkt, wenn man dich jetzt fragen würde, wenn die Bundesregierung auf dich zukäme, wie sollen wir es machen? Wie würdest du es optimalerweise auflösen?
Also ich sympathisiere sehr mit diesen Vorschlägen, die ich eben schon skizziert habe. Das wären ja auch die Länderregierungen, die auf mich zukämen, nicht der Bund, um das nochmal deutlich zu machen, damit das bei den Hörerinnen und Hörern nicht falsch ankommt. Ja, und das ist eine ganz wichtige Kompetenz der Länder, auf die sehr achten. Das ist bei der Bund da gelegentlich auch mal Ambitionen hat, da vielleicht in dem Bereich stärker vorzugehen. Ich glaube wirklich, dass es wichtig ist, dass man zu einer solchen Budgetierung kommt. Ich glaube auch, dass man in dem Zusammenhang über eine Indexierung wieder nachdenken sollte. Das bedeutet, dass man nicht jedes Mal, wenn eine Gebühren- oder Beitragsperiode zu Ende ist, kompliziertes Verfahren anstellen muss. Das läuft heute so, dass die Anstalten Bedarfe anmelden, dann werden die geprüft von der KEF, das ist die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten. Dann gibt es ein dialogisches Verfahren, in dem man da nochmal hin und her geht, dann geht das an die Landesregierung, dann geht es an die Parlamente, die dann letztlich entscheiden müssen und wenig zu entscheiden haben, weil diese unabhängige Kommission im Prinzip da schon weitgehend bindend Entscheidungen trifft aus verfassungsrechtlichen Gründen. Und die Indexierung würde bedeuten, dass man von vornherein festlegt, der Gesetzgeber festlegt, das steigt regelmäßig um einen bestimmten Prozentsatz, der die Steigerung der Kosten abbildet. Innerhalb dessen können dann, wie eben schon skizziert, die Anstalten weitgehend selber bestimmen, wie sie mit diesen Mitteln, die sie da haben, umgehen. Aus meiner Sicht bräuchte man dazu interne Prozesse, die wir im Online-Bereich schon haben. Da ist der Drei-Stufen-Test zu nennen. Der ist nicht sehr beliebt, weil er ein bisschen umständlich und bürokratisch ist. Aber der ist mal eingeführt worden, um sicherzustellen, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk auch im Telemedienbereich klare Aufträge hat. Aber diese Aufträge nicht immer individuell vom Staat gegeben werden müssen. Deshalb kann das über die Gremien passieren in Form eines Testes. Und bei diesem Test wird auch berücksichtigt, welche Auswirkungen hat denn ein solches neues Angebote auf private Konkurrenten und damit auch auf die Vielfalt der Angebote. Was ich auch finde, was deutlich ausgebaut werden sollte beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, ist die systematische Kooperation, also auch mit Verlagen beispielsweise, da passiert schon eine Menge, auch mit Start-up-Unternehmen etwa. Ich glaube, das kann sehr hilfreich sein für eine bestimmte Phase eines inhaltsgetriebenen Startups vielleicht mit öffentlich-rechtlichem Rundfunk zusammenzuarbeiten, von der Erfahrung und den Ressourcen zu profitieren. Und der öffentlich-rechtliche Rundfunk könnte dies noch stärker nutzen, um sich intern auch mit Blick auf Angebote für jüngere Generationen zu reformieren und innovative Formate zu entwickeln. Und ich glaube, man sollte auch noch stärker über Partizipationskonzepte nachdenken. Wie bringt man die Bürgerinnen und Bürger dazu, das noch stärker als ihren Rundfunk anzusehen, sich einzubringen in die Diskussionen? Das wird im Augenblick im Wesentlichen über die Gremien gelebt. Aber die Gremien, die aus meiner Sicht durchaus besser als ihr Ruf die Gesellschaft da repräsentieren, haben trotzdem ein Problem in einer komplexen Gesellschaft. Werde ich nicht mehr durch irgendjemanden im Rundfunkrat vertreten? Also wer würde sich jetzt vertreten fühlen, da von einem Gewerkschaftsmitglied, einem Kirchenvertreter oder einem sonstigen Verband? So wie unsere Gesellschaften heute organisiert sind, kann das ein Element, ein wichtiges Element sein, sollte aber ergänzt werden durch andere Dinge. Also das sind so ein paar Überlegungen, die wir uns gemacht haben aufgrund unserer langjährigen Befassung mit dem öffentlich-rechtlichen System. Das würde ich den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten vorschlagen.
Wir haben über viel über Gebühren oder Finanzierung gesprochen, über Inhalte, die haben wir auch angerissen, also dass das zusammenhängt mit der Finanzierung und aber auch den zum Beispiel Kooperationen. Jetzt hat sich aber auch die mediale Welt stark verändert, die Digitalisierung, das Internet, alles, ne? Also welche Rolle haben denn diese Veränderungen für die öffentlich-rechtlichen Medien oder den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, beziehungsweise umgekehrt auch gesagt, welche neuen Aufgaben entstehen aus diesen Veränderungen?
Also meines Erachtens ist der Grundansatz, warum wir öffentlich-rechtlichen Rundfunk mal eingeführt haben, eigentlich immer noch gültig. Und ich habe den Eindruck, dass so ganz traditionelle Funktionen, die man dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk immer zugeschrieben hat, auf einmal wieder wichtiger werden. Dazu gehört sowas wie Integrationsfunktion beispielsweise. Wenn wir feststellen, dass wir bestimmte Teile der Bevölkerung aus dem gesellschaftlichen Gespräch verlieren, weil die sich zurückziehen in ihre Kommunikationsmilieus, wie man das vielleicht für Pegida-Anhänger zeigen kann, dann ist das ein Problem für eine Gesellschaft. Und es gibt nicht so viele Institutionen, eigentlich nur den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der wirklich als rechtliche Aufgabe hat, sicherzustellen, dass dieses gesamtgesellschaftliche Gespräch tatsächlich auch gelingt. Und Ähnliches gilt natürlich für Leute, die nach Deutschland zuwandern und hier Teil der Gesellschaft werden. Hier Integration herzustellen, durchaus in beide Richtungen, also zu sagen, wie werden eigentlich jetzt grundlegendes Wissen, Werte, Normen und so weiter vermittelt, wie lernt auch die Bevölkerung, die schon hier ist, was da jetzt an neuen Werten und Erfahrungen nach Deutschland kommt. Das ist etwas, wo der öffentlich-rechtliche Rundfunk aus meiner Sicht eine extrem wichtige Funktion hat. Eine große Herausforderung besteht natürlich darin, dass sich die Arten, wie Menschen sich informieren, ausdifferenzieren und dementsprechend auch für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk jetzt nicht die Strategie sein kann, wir machen ein Programm linear oder mehrere und hoffen, dass da die Leute alle sich hinsetzen, sondern wir wissen, dass die kommunikativen Bedürfnisse auf ganz unterschiedliche Weise befriedigt werden und deshalb muss der öffentlich-rechtliche Rundfunk auch ganz unterschiedliche Wege nutzen, um das zu tun. Und er muss auffindbar sein in dieser Vielfalt von Angeboten. Das heißt, eine Aufgabe der Medienpolitik ist sicher auch sicherzustellen, dass die Angebote, das sind nicht nur die öffentlich-rechtlichen, aber auch die was Besonderes zur gesellschaftlichen Kommunikation beitragen, auch irgendwie eine reale Chance haben, aufgefunden zu werden. Das ist eine Diskussion, die auch medienrechtlich und medienpolitisch geführt wird. Aber dieses Beispiel Integration, glaube ich, zeigt, dass wir nicht leichtfertig behaupten sollten, der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat jetzt nun seine Aufgabe verloren, weil wir so viele Informationsquellen haben. Ich glaube, das ist keinesfalls der Fall.
Aber ich will mal auf die Sprünge. Es gibt doch vor einigen Jahren ein Gesetz, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk sich im Internet nicht uneingeschränkt ausbreiten darf. Widerspricht das jetzt nicht eigentlich diesem gesellschaftlichen Bedürfnis öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wenn man den da so beschränkt?
Ja, der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist online in einigen Bereichen beschränkt. Also man kann erstmal positiv sagen, der deutsche Gesetzgeber hat ganz eindeutig gesagt, es gibt auch einen Auftrag im Online-Bereich, hat ihn aber durch Verfahren, aber auch durch bestimmte Grenzen strukturiert. Zu den Grenzen gehört, dass er keine presseähnlichen Angebote machen darf, wenn es dazu keinen programmlichen Bezug gibt. Das ist ein hoch umstrittener Bereich. Was ist eigentlich Presseähnlichkeit? Und das gehört auch zu den Dingen, wo im Augenblick drum gerungen wird, im Länderkreis da eine Formulierung zu finden, eine Abgrenzung zu finden. Diese Fragen sind hochgradig kompliziert, weil man natürlich auf den ersten Blick, je nachdem, wo man politisch steht, sagen könnte, warum überhaupt diese Grenzen? Auf der anderen Seite ist natürlich schon ein Argument, wenn man jetzt sagt, der öffentlich-rechtliche Rundfunk kann mit seinen ja doch nicht unerheblichen Beitragsmitteln überall tätig werden und möglicherweise private Innovationen in bestimmten Bereichen dann mit blockieren, dann wäre das sicherlich nicht im Interesse der Bürgerinnen und Bürger und der öffentlichen Kommunikation. Das heißt, es ist ein ganz feines Austarieren. Das Ziel ist möglichst große Vielfalt. Das heißt, dazu zählt eben auch, dass nicht in bestimmten Bereichen nur ein öffentlich-rechtliches Angebot existiert, sondern möglichst daneben auch ein vielfältiges privates Angebot. Wie genau dann die Beauftragung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks da aussehen muss, um das optimal zu gestalten, darum wird gerade erheblich gestritten.
Und wenn man dich jetzt dazu befragen würde, hättest du da einen konkreten Vorschlag?
Also ich würde das ein bisschen unbefriedigend wahrscheinlich, weil es hier zu weich klingt. Ich glaube aber, es ist alternativlos, um es mit der Kanzlerin zu sagen. Man muss es stärker durch Verfahren regeln. Ich glaube nicht, dass wir einen guten Grenzbegriff finden, der sagt, das ist sozusagen der Turf der privaten Anbieter und das ist der Turf der öffentlich-rechtlichen, weil sich Online-Journalismus eigene Formen gegeben hat. Und die kann man entweder nutzen oder nicht nutzen. Wenn man sie nutzt, dann wird da publizistische Konkurrenz stattfinden. Das wird der Gesetzgeber nicht verhindern können, kann er auch jetzt schon nicht verhindern. Das ist auch nicht sinnvoll, dass es verhindert wird. Insofern glaube ich, muss man stärker darüber steuern, dass man sich regelmäßig anschaut, wie eigentlich die Situation hier aussieht, wo es unproduktive Konkurrenz gibt, wo vielleicht der Schwerpunkt eher gelegt werden sollte, wenn man den Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks sich anguckt und sicherstellen, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk nicht einfach, weil andere es machen, auf bestimmte Gestaltungsmerkmale setzt, die eigentlich eher aus dem kommerziellen Bereich kommen, wie etwa Bilderstrecken oder andere Dinge, die im Wesentlichen Klicks erzeugen sollen, damit Werbung verdient werden kann. Das braucht der öffentlich-rechtliche Rundfunk nicht, weil er im Online-Bereich nicht werben darf. Und also über solche Sachen, glaube ich, kann man versuchen, das miteinander zu steuern. Dazu gehört auch, dass man vielleicht eine Instanz schafft, die Konflikte frühzeitig erkennt und versucht zu lösen. Wenn also öffentlich-rechtlicher Rundfunk bestimmte Angebote plant, dass man frühzeitig erkennt, Moment, da kommt man in Konflikt mit der Presse oder vielleicht auch mit den Anbietern von Bildungsangeboten und dann nochmal versucht, bevor es zu Rechtsstreiten kommt, ob man da sich nicht gütlich in einer bestimmten Richtung einigen kann für einen bestimmten Angebotstyp.
Vielleicht zum Abschluss nochmal eine bisschen kontroverse Frage oder eine provokative Frage. Wir sprechen ja immer darüber, was, oder haben jetzt auch heute darüber gesprochen, was, wie schafft man das, was ist gut, was ist nicht so gut oder was, also es ist immer so ein bisschen pro öffentlich-rechtlicher Rundfunk. Gibt es vielleicht auch Argumente, die für eine Abschaffung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks sprechen? Also was spricht tatsächlich gegen dieses System?
Also gegen dieses System insgesamt spricht aus meiner Sicht wirklich wenig, wenn man es versteht, wie das Bundesverfassungsgericht mit diesen mit dieser strukturellen Diversifikation, also das Beste aus beiden Welten zu haben, aus der kommerziellen und der öffentlich-rechtlichen Welt. Was allerdings verhindert werden sollte aus meiner Sicht ist, dass in bestimmten Bereichen nur der öffentlich-rechtliche Rundfunk Angebote macht, das würde auch dem Grundsatz dieser Diversifikation widersprechen, weil man hätte sozusagen nur die eine Logik präsent. Also insofern kommen wir, glaube ich, nicht umhin, diese Abgrenzungsdiskussion zu führen, obwohl sie unangenehm ist. Also gegen das System an sich spricht aus meiner Sicht wenig. Und selbst die Vertreter etwa des privaten Rundfunks sind jedenfalls den Stellungnahmen zufolge durchaus keine Gegner des dualen Systems, sondern sehen da große Vorteile drin, weil eine gewisse Orientierung an den Standards etwa der öffentlich-rechtlichen auch dem privaten Rundfunk durchaus gut getan hat, auch wirtschaftlich, glaube ich, gut getan hat. Also insofern das System abzuschaffen, das kann man aus einer extrem marktliberalen Position tun, aber man würde der öffentlichen Kommunikation, glaube ich, keinen Gefallen tun.
Ja, vielen Dank. Die Debatte läuft. Gibt es irgendwann so einen Punkt, an dem die wahrscheinlich beendet wird jetzt irgendwie? Hat eine Abhängigkeit von irgendwelchen Legislaturperioden oder ist das was, was uns die nächsten Jahre noch begleiten wird?
Also ich gehe davon aus, dass uns die Debatte das nächste Jahr noch begleiten wird. Es gibt ein paar Punkte, die eine Rolle spielen. Die Ministerpräsidenten wollen, glaube ich, Ende Januar oder Anfang Februar nächsten Jahres eine Zwischenentscheidung treffen und endgültige Entscheidungen dann Mitte des Jahres, ob der Fahrplan eingehalten wird, das kann ich nicht beurteilen.
Okay. Vielleicht sehen wir uns dann oder hören uns dann noch einmal in diesem Bredocast und noch einmal vielen Dank.
Ja, sehr gerne.
Tschüss.
Tschüss.
Bredocast. Wir erforschen was mit Medien.